Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. In der Sendung geht es heute um eine Krankheit, für die silbrig-weiße Schuppen auf geröteter Haut typisch sind. Hautveränderungen, die häufig auch jucken. Eine Psoriasis oder Schuppenflechte verläuft oft in Schüben. Es handelt sich um eine entzündliche Erkrankung, die nicht ansteckend ist und die neben der Haut auch andere Teile des Körpers betreffen kann, zum Beispiel Gelenke oder die Nägel. All diese körperlichen Folgen können sehr belastend sein, zumal es eine gezielte Heilung bei Schuppenflechte nicht gibt. Aber es gibt wirksame Behandlungsmöglichkeiten, auch Medikamente, um die Schübe zu mildern. Psoriasis oder Schuppenflechte, mehr als eine Erkrankung der Haut. Das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die Mail. Ab etwa 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf drei andere medizinische Themen. Angesichts der Corona-Herbstwelle warnen Kliniken in unterschiedlichen Teilen des Landes vor Überlastung. Wir fragen in einem Interview, was das für den Behandlungsalltag bedeutet und wie gegengesteuert werden könnte. Außerdem blicken wir auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Auch eines der zentralen Themen übrigens auf dem World Health Summit, der gerade in Berlin stattfindet. Wir beleuchten heute in einem Beitrag grundsätzliche Probleme der Situation in Deutschland. Und wir gehen der Frage nach, wie riskant die Einnahme von Paracetamol in der Schwangerschaft für den Nachwuchs ist. Ein Thema, das immer wieder diskutiert wird und zu dem gerade eine weitere Studie vorgelegt wurde. Und dann, nach den Nachrichten um 11.05 Uhr, hören Sie einen neuen Beitrag aus unserer Serie Der besondere Fall, in der wir seltene Erkrankungen vorstellen, bei denen die Diagnostik einer Detektivarbeit ähnelt. Heute geht es um das sogenannte Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder auch Münchhausen-by-Proxy-Syndrom, bei dem meist Mütter ihre eigenen Kinder krank machen und absichtlich in medizinische Behandlung bringen. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Expertin für unser Schwerpunktthema Schuppenflechte zugeschaltet ist die Privatdozentin Dr. Wiebke Sondermann. Sie leitet die Psoriasis-Sprechstunde und ist Oberärztin an der Klinik für Dermatologie der Universitätsmedizin in Essen. Guten Morgen, Frau Sondermann.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihnen auch schönen guten Morgen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wenn wir mal ganz grundlegend anfangen, was ist Schuppenflechte oder Psoriasis? Was sind typische Symptome und was passiert dabei mit dem Körper?
Ja, also bei der Psoriasis handelt es sich um eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die, wie Sie auch schon so schön gesagt haben, vor allen Dingen mit der Bildung von rötlich-silbrig-schuppigen Plaques einhergeht. Und letztlich ist es so, dass bei den Patienten eine gewisse genetische Veranlagung für die Erkrankung besteht. Und wenn es dann zur Einwirkung von bestimmten auslösenden Faktoren kommt, auf die wir auch später noch genauer zu sprechen kommen, dann kommt es in der Haut zur Ausschüttung von bestimmten entzündungsfördernden Botenstoffen, die dann dazu führen, dass sich eben diese Plaques an der Haut bilden, die eben für die Patienten oftmals auch sehr belastend sein können, wie Sie auch schon angesprochen haben, und eben auch oft mit starkem Juckreiz einhergehen.
Wie viele Menschen sind denn von solchen Hautproblemen betroffen in Deutschland und auch anderen Weltregionen?
Also in Deutschland und der westlichen Welt geht man davon aus, dass ungefähr 2-3% der Bevölkerung betroffen sind. Das sind in Deutschland ungefähr 1,8 Millionen, was natürlich schon ein relevanter Anteil der Bevölkerung ist. Mhm. In der nördlichen Hemisphäre ist es noch häufiger vertreten als jetzt Richtung Äquator. Also in Europa weiß man, dass die höchste Prävalenz, also das höchste Vorkommen der Schuppenflechte in Norwegen vorliegt und Richtung Äquator sind die Patienten dann deutlich seltener betroffen. Da weiß man auch gar nicht so ganz genau, woher das kommt. Das hat wahrscheinlich genetische Einflussfaktoren, kann aber auch was mit der UV-Exposition zu tun haben.
Es gibt unterschiedliche Formen von Schuppenflechte. Lassen uns die an dieser Stelle einmal ganz kurz vorstellen. Die häufigste ist die Psoriasis vulgaris.
Genau, das ist die auch sogenannte Plaque-Psoriasis, die mit Abstand häufigste Form, bei der die Patienten vor allen Dingen diese Plaques im Bereich der Ellenbogen und der Knie haben, also so im Bereich der Streckseiten der Extremitäten, teilweise auch am Rumpf, der untere Rücken ist auch häufig mit betroffen. Es gibt dann aber auch eine Form, die sogenannte Psoriasis inversa, wo vor allen Dingen die Körperfalten betroffen sind, also zum Beispiel die Leisten oder auch die Achselregion oder auch der Bereich unter der Brust. Es gibt dann noch eine Form, die mit so ganz kleinen Flecken an der Haut einhergeht. Das ist die sogenannte Psoriasis guttata, die sehr gerne Kinder betrifft, zum Beispiel im Anschluss an eine Mandelentzündung. Es gibt dann auch die sogenannte Psoriasis pustulosa, also eine Form der Schuppenflechte, die mit so einer Bildung von so richtig so weißlichen Pusteln einhergeht und wo es den Patienten auch vom Allgemeinzustand her sehr, sehr schlecht gehen kann. Zudem gibt es auch die Psoriasis der Kopfhaut und eben auch die bereits angesprochene Nagelpsoriasis, die auch ungefähr 40% der Patienten betrifft.
Da werden wir im Laufe der Sendung noch genauer drauf eingehen. Sie haben eben auch schon kurz angesprochen, die Ursachen für Schuppenflechte, die grundlegenden Ursachen. Was sind da die entscheidenden Faktoren?
Ja, also der entscheidende Faktor ist eigentlich wirklich die genetische Veranlagung. Man hat hier auch verschiedene Gene identifiziert. Wenn diese vorliegen, dann ist das Risiko, dass man im Laufe seines Lebens an einer Schuppenflechte erkrankt, eben deutlich erhöht. Das sind dann auch Patienten, bei denen oft auch schon mehrere Familienmitglieder betroffen sind. Und wenn diese genetische Veranlagung da ist, dann erkranken die Patienten häufig auch schon früh in ihrem Leben, also so bis zum 20. Lebensjahr. Es gibt aber auch Patienten, die nicht so eine starke familiäre Veranlagung haben, die dann eher so bis zum 40. Lebensjahr erkranken. Es muss aber auch immer noch hinzukommen, dass bestimmte Umwelteinflüsse einwirken. Also das heißt,
als Trigger oder genau, direkter Auslöser.
Richtig, dass es eben zu so einer Erstmanifestation oder auch dann zu Schüben kommt. Und das ist sowas wie psychischer Stress, aber auch hormonelle Faktoren, Infekte, wie wir eben auch schon bei den Mandelentzündungen angesprochen hatten. Das sind aber auch Faktoren wie Medikamente oder auch klimatische Einflüsse. Zum Beispiel sehen wir das auch nicht selten, dass es bei Patienten gerade so Richtung Herbst und Winter zu einer Verschlechterung des Hautbefundes kommt.
Aber die grundlegende Ursache ist sozusagen eine Autoimmunreaktion, eine genetisch bedingte Reaktion des Immunsystems.
Genau, das ist sozusagen eine Fehlleitung des Immunsystems hin zu einer vermehrten Entzündungsbildung. Also man hat in der Haut und dann teilweise ja auch im Blut eben vermehrte entzündungsfördernde Botenstoffe, die da eben, ich sag mal, ihr Unwesen treiben.
Um das an der Stelle nochmal klar zu machen, ansteckend ist Schuppenflechte nicht.
Richtig.
Es ist eben ja, genetisch bedingt und kann durch bestimmte Auslöser dann im Einzelfall ausgelöst oder verschlimmert werden.
Ja, ganz genau.
Wann im Lauf des Lebens tritt denn eine Schuppenflechte normalerweise auf und wie verläuft die dann typischerweise, auch wenn sie vielleicht erstmal nicht richtig behandelt, nicht richtig therapiert und nicht richtig erkannt wird?
Also bei vielen Menschen tritt die Schuppenflechte wirklich auch schon so im Kindes- und Jugendalter auf. Gerade so die Pubertät ist auch ein häufiger Zeitpunkt, wo es zu einer Erstmanifestation kommt. Grundsätzlich kann die Schuppenflechte aber wirklich auch in jedem Alter als also erstmalig auftreten. Also mein jüngster Patient in der Klinik war ein 3 Wochen alter Säugling und meine älteste Patientin mit einer Erstmanifestation war 100 Jahre alt bei uns auf der Station. Das heißt, die Spannweite ist da sehr, sehr breit, aber ganz häufig sind es schon eher junge Menschen, die dann ihre Erstmanifestation haben und der Verlauf kann sehr individuell sein. Also es kann sein, dass es einfach immer mal wieder Schübe gibt und dazwischen ist man komplett erscheinungsfrei. Es kann aber auch sein, dass man einen chronischen Verlauf hat, wo einfach immer Plaques an der Haut sind, die sich dann immer mal wieder verschlechtern können, wenn eben bestimmte Triggerfaktoren dann eingewirkt haben.
Wie gut weiß man denn, warum es zu einem bestimmten Verlauf kommt? Also ob es jetzt eher diesen chronischen Verlauf nimmt oder sich sozusagen in Schüben äußert?
Da weiß man leider noch sehr, sehr wenig drüber. Also da ist die Wissenschaft noch recht am Anfang. Man hat hier eher Daten, die auf Patientenumfragen basieren, wo man einfach so ein bisschen schaut, naja, wie ist das denn bei Ihnen? Da hat man sich jetzt auch einen besseren Überblick verschafft, aber dass man das jetzt durch irgendwelche Blutuntersuchungen zum Beispiel frühzeitig schon am Anfang der Erkrankung festlegen könnte, wie wahrscheinlich der Verlauf ist, so weit sind wir leider noch nicht.
Aber Sie haben eben schon aufgezählt, es gibt eben bestimmte Substanzen, Erlebnisse oder Reize, so sogenannte Trigger, Auslöser, die typisch sind bei Schüben von Schuppenflechte.
Ja, ganz genau. Also allen voran wirklich der psychische Stress. Das ist auch das, was wir in der Sprechstunde am allerhäufigsten hören, dass gerade zum Beispiel nach Todesfällen in der Familie oder nach großem beruflichen Stress es dann zur Erstmanifestation oder auch zur Verschlechterung des Hautbefundes kommt. Infekte werden auch von den Patienten immer wieder berichtet. Auch zum Beispiel Impfungen, zum Beispiel auch die Corona-Impfung hat teilweise dazu geführt, dass die Patienten Schübe erlebt haben. Aber zum Glück geht das in der Regel dann auch relativ bald wieder weg, wenn dann eben auch der Einfluss der Impfung auf das Immunsystem danach lässt. Dann auch hormonelle Faktoren, also Schwangerschaft ist auch so ein typisches Beispiel. Das Gute ist, dass es für die meisten Frauen in der Schwangerschaft eher zu einer Verbesserung des Hautbefundes kommt, aber dann leider in der Stillzeit es dann oft zu einer Verschlechterung dann kommt. Ja.
Wir haben ja auch schon angesprochen, Schuppenflechte betrifft nicht nur die Haut, es kann auch die Nägel betreffen, aber sie kann auch mit weiteren gesundheitlichen Folgen einhergehen. Welche sind das? Was tritt häufig sozusagen in Folge oder zusammen mit einer Schuppenflechte auf?
Ja, also zum einen ist das die Psoriasis Arthritis, also eine Gelenkentzündung durch die Schuppenflechte. Das betrifft ungefähr 30% der Patienten. Und eine Psoriasis Arthritis kann sogar auch ohne eine Mitbeteiligung der Haut vorhanden sein, was dann in der Diagnostik für die Rheumatologen dann oft gar nicht so einfach ist. Mhm. Weitere Folgeerkrankungen oder Begleiterkrankungen der Psoriasis sind Krankheiten, ja, man sagt aus dem Formenkreis des metabolischen Syndroms. Also das bedeutet, dass das eben Krankheiten sind, die so richtige Volkskrankheiten sind, sowas wie Bluthochdruck, erhöhte Blutfette, Übergewicht. Also was ist auch mit der Schuppenflechte vergesellschaftet. Nicht zu vergessen auch der Diabetes, der bei Psoriasis-Patienten auch überdurchschnittlich häufig vorkommt. Und man führt das darauf zurück, dass die Patienten eben zusätzlich zu ihrer Entzündung in der Haut auch eine sogenannte systemische Entzündung haben, sodass es einfach im ganzen Körper vermehrte entzündungsfördernde Botenstoffe gibt, die dann eben diese Krankheitsbilder mit fördern. Und was auch in den letzten Jahren immer mehr bekannt wurde, ist, dass auch psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen und Angststörungen auch bei Psoriasis-Patienten überdurchschnittlich häufig vorkommen. Was zum einen sicherlich an der Stigmatisierung liegt, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, aber zum anderen eben auch an diesen erhöhten entzündlichen Botenstoffen, die im Körper aber teilweise dann eben auch im Gehirn vorhanden sein können und die dann eben vor allen Dingen Depressionen mit befördern können.
Es gibt auch Zusammenhänge zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn.
Ja, genau. Richtig, vor allen Dingen zum Morbus Crohn. Hier beruht das vor allen Dingen auf einer genetischen Basis, dass sich das hier teilweise bei dem Psoriasis-Patienten und bei dem Patienten mit Morbus Crohn überlappt, was es hier für bestimmte genetische Risikofaktoren gibt.
Kann eine Schuppenflechte auch für sich genommen, also jetzt erstmal primär die Haut betreffend, schon wirklich bedrohlich werden, beispielsweise wenn wirklich große Körperareale davon betroffen sind?
Ja, also das betrifft vor allen Dingen diese pustulöse Form der Psoriasis, die ich eben auch schon angesprochen hatte, wo sich so richtige Eiterbläschen über die ganze Haut hinweg bilden können und die können dann so richtig verschmelzen zu so Eiterseen und dadurch entstehen auch einfach große Wundflächen. Und da haben die Patienten ein großes Risiko, dass es da zum Beispiel dann auch zu bakteriellen Infektionen kommt. Das ist aber ein Krankheitsbild, das extrem selten ist und wo man sich auch in der Wissenschaft so ein bisschen streitet, ob das überhaupt der klassischen Psoriasis zugeordnet werden sollte. Wenn man jetzt eine ausgeprägte, ich sag mal normale Psoriasis hat, ist das jetzt in der Regel nichts, wo man jetzt akut gesundheitliche schwerwiegende Probleme haben könnte. Aber natürlich ist es so, dass wenn man eine großflächige Psoriasis hat, die nicht therapiert wird, man dann einfach auch ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko am Ende über diese Begleiterkrankung haben kann und dadurch eben tatsächlich auch früher versterben kann. Deswegen ist eine effektive Therapie sehr, sehr wichtig.
Das Stichwort greife ich auf, Therapie. Wir haben schon gesagt, gezielt heilbar ist Schuppenflechte nicht, aber es gibt eine Reihe von Behandlungsmethoden. Fangen wir erstmal mit den weniger schweren Fällen an. Da ist erstmal eine sorgfältige Hautpflege entscheidend.
Das ist auf jeden Fall für alle Patienten wichtig, eine gute Hautpflege zu betreiben. Wir empfehlen hier ganz gerne zum Beispiel auch so ureahaltige Wirkstoffe, also sowas wie Harnstoff 10%. Das ist sehr gut, weil das gleichzeitig auch so ein bisschen abschuppend wirkt. Dann unterscheidet man eben auch eine leichte Psoriasis von einer mittelschweren bis schweren Psoriasis. Und bei der leichten Psoriasis, da sind in der Regel nicht mehr als 10% der Körperoberfläche betroffen. Und hier behandeln wir dann in der Regel mit rein äußerlichen Maßnahmen. Also das heißt, die Patienten können verschiedene Cremes und Salben anwenden, die teilweise dann antientzündliche Inhaltsstoffe haben, sowas wie Cortison, dann teilweise aber auch Vitamin D. Genau, das lindert dann auch den Juckreiz, weil der Juckreiz kommt halt durch die Entzündung der Haut zustande. Und deswegen ist es hier besonders wichtig, die Entzündung zu lindern, damit der Juckreiz dann auch zurückgeht.
In welchen Fällen werden dann auch Medikamente eingesetzt?
Vor allen Dingen dann bei der mittelschweren bis schweren Psoriasis, wo über 10% der Körperoberfläche betroffen sind und wo die Patienten eben auch eine relevant eingeschränkte Lebensqualität haben, was wir in der Sprechstunde dann über bestimmte Fragebögen dann auch herausfinden. Und hier würden dann auch über die äußerlichen Methoden hinaus dann auch sogenannte Systemtherapien zum Einsatz kommen in Form von Tabletten oder auch in Form von Spritzentherapien.
Über welchen Zeitraum oder wie lange müssen solche Therapien dann durchgeführt werden?
Ja, also im Prinzip lebenslang, weil es ja eine Erkrankung ist, die man leider nicht heilen kann, die man eben nur symptomatisch behandeln kann. Bei Kindern ist es so, dass da der Verlauf oftmals noch so ein bisschen weniger chronisch ist, dass man da auch sagen kann, naja gut, wenn ein Kind jetzt wirklich ein Jahr lang komplett symptomfrei war, dann kann man durchaus auch mal einen Auslassversuch einer Therapie machen. Aber bei den Erwachsenen gilt eigentlich immer, wir behandeln so lange, wie die Therapie gut anschlägt und wie der Patient sie auch gut verträgt, weil man sonst doch riskiert, dass die Erkrankung dann mit aller Macht zurückkommen könnte.
Wir wollen an dieser Stelle mal auf ein doch ziemlich komplexes Fallbeispiel schauen, bei dem mehrere Behandlungsschritte gegen Schuppenflechte zusammenkommen. Mein Kollege Martin Winkelheider hat an der Uniklinik in Köln einen Patienten getroffen, der gerade einen akuten Psoriasis-Schub hatte, und mit ihm über seine Therapiegeschichte gesprochen.
Es beschäftigt einen. Vor allem muss man viel Staub saugen, wenn man das macht. Weil die ganze Bude ist voller Schuppen. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist es ja größtenteils weg. Ne? Aber wenn der ganze Körper voller Schuppen ist, dann du verlierst das ja ständig. Du bist nur am Putzen.
Uwe Wagner ist Mitte 50. Von Haus aus ist er Gastronom. Vor 3 Jahren wurde bei ihm eine Krebserkrankung festgestellt.
Als Kind hatte ich schon, also so hier unten am Ellbogen, aber dann nicht viel.
Mit Psoriasis hat Uwe Wagner schon lange zu tun, aber es waren immer nur wenige Stellen am Körper betroffen, vor allem die Ellenbogen und die Kopfhaut. Als Uwe Wagner aber zur Behandlung seiner Tumorerkrankung unter anderem eine Immuntherapie bekam, da verschlimmerte sich seine Schuppenflechte.
Da ist es recht schnell ausgebrochen. Innerhalb von einer Woche war ich von oben bis unten voll. Ja, das ging ratzfatz, muss ich sagen.
Das ist auch so eine typische Geschichte, dass wir Patienten sehen, die sagen, okay, die Schuppenflechte ist schon lange da, aber es war immer ganz, ganz leicht.
Dr. Daniela Neumeier ist Oberärztin an der Universitätshautklinik in Köln und sie betreut die Psoriasis-Ambulanz, die Spezialambulanz für Schuppenflechte.
Wir haben ganz moderne Tumortherapien, das sind meistens auch so immunstärkende Therapien. Das heißt, so die eigene Handbremse des Immunsystems wird ausgeschaltet. Dadurch kämpft das Immunsystem gegen den Krebs. Aber auch solche Autoimmun- oder autoinflammatorischen Erkrankungen wie die Schuppenfläche, die können natürlich darunter aufblühen. Und das ist etwas, was wir schon häufig sehen unter diesen modernen Krebstherapien.
Dass ich da ins Krankenhaus schlägen musste, 15 Tage, das war schon heftig. Du kommst aber zu Hause auch gar nicht an die Stellen ran, die du erreichen musst, ne? Weil du siehst das ja nicht im Spiegel. Das ist schwierig.
Um den akuten Schub in den Griff zu bekommen, wurde Uwe Wagner zunächst in der Universitätsklinik behandelt. Wegen seiner Krebserkrankung setzten die Ärztinnen und Ärzte zunächst vor allem Cremes und Salben ein und keine Biologika. Denn diese Medikamente dämpfen das Immunsystem.
Da sagen wir, okay, wir sind erstmal vorsichtig. Wir schauen erstmal, wie weit wir mit einer klassischen Lokaltherapie kommen. Und wenn wir sehen, damit kommen wir nicht weit, dann würden wir in enger Zusammenarbeit mit den Onkologen uns aber auch dann trauen, wenn es nötig ist, auch diese Biologika zu geben. Und das haben wir jetzt schon einige Patienten, bei denen wir es machen, die das gut vertragen. Das ist aber immer eine Herausforderung, sowohl für den Patienten als auch für den Arzt.
Der Juckreiz ist schlimm, das muss ich sagen. Das nervt gerade nachts. Bei mir war es so, ich habe mich wirklich blutig gerieben nachts. Und seitdem ich die Tabletten nehme, geht's.
Uwe Wagner nimmt gegen den Juckreiz ein klassisches Medikament gegen Allergien und Heuschnupfen ein. Ihm hilft das Antihistaminikum.
Bei vielen Schuppenflechtepatienten wirken die Antihistaminika leider nicht so gut wie dankenswerterweise bei Herrn Wagner. Das ist trotzdem ein Medikament, was wir ganz gerne geben, weil das ist nebenwirkungsarm, gut bekannt und im besten Fall geht es wie bei Ihnen aus, dass das auch hilft.
Uwe Wagner achtet darauf, dass er sich nicht kratzt und dass er seine Haut regelmäßig eincremt mit einer Basispflegecreme mindestens 2-mal am Tag.
Aber es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Also ich bin recht zufrieden.
Seine Schuppenflechte ist deutlich besser geworden, sagt Uwe Wagner. Er versuche, so normal wie möglich damit zu leben.
Man muss dazu stehen. Was bringt mir das, wenn ich mich zu Hause vergrabe, nur weil ich jetzt gerade so aussehe? Das geht wieder weg. Immer positiv denken, also das ist meine Devise.
Ein Beitrag von Martin Winkelheide. Frau Sondermann, da steckte jetzt einiges drin zur Therapie und auch dazu, wie Betroffene Schuppenflechte erleben und damit umgehen. Wenn wir noch erstmal kurz bei der Therapie bleiben, da wurde gerade auch das Stichwort Biologika angesprochen. Welche Rolle spielen die bei Schuppenflechte und wann können die zum Einsatz kommen?
Ja, Biologika sind wirklich ein Segen für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Sie sind seit mehreren Jahren mittlerweile verfügbar und werden aber auch immer weiter entwickelt. Dadurch, dass wir die Entzündungsreaktion bei der Psoriasis immer besser verstehen, können wir immer zielgerichteter ins Immunsystem eingreifen und haben hier mittlerweile in Deutschland 11 sogenannte Biologika-Therapien zur Verfügung, die dann bei Patienten zum Einsatz kommen können, die eben doch schwerer von der Erkrankung betroffen sind.
Was ist sozusagen der Unterschied im Wirkmechanismus zu anderen Medikamenten?
Ja, diese klassischen Therapien, die greifen etwas breiter ins Immunsystem ein. Und die Biologika, die sind wirklich ganz, ganz zielgerichtet und die blockieren bestimmte sogenannte Zytokine im Entzündungskreislauf der Schuppenflechte, wodurch dieser eben sehr gut unterbrochen wird. Und dadurch kommt es dann zu einer wirklich raschen Abheilung dann auch der Plaques.
Wenn wir jetzt auf die Alltagserfahrung der Betroffenen mit Schuppenflechte schauen, das hat der Patient im Beitrag ja auch gerade angesprochen. Wie sehr kann eine Psoriasis den Alltag und die Psyche belasten?
Ja, enorm. Also der Patient hat es ja auch schon sehr anschaulich dargestellt, dass es einfach erforderlich ist, teilweise die Wohnung regelmäßig dann auch zu saugen. Gerade wenn man sich dann an- und ausgezogen hat, dann können die Schuppen so richtig rieseln. Das sehen wir auch bei den Patienten bei uns auf der Station, dass man da erstmal dann richtig hinterhergehen muss. Aber auch bei der Kleidungsauswahl spielt die Schuppenflechte natürlich eine große Rolle. Und auch im beruflichen Alltag und so weiter ist es natürlich auch für die Patienten häufig eine ganz, ganz große Einschränkung.
Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Psoriasis oder Schuppenflechte, mehr als eine Erkrankung der Haut. Aus Essen zugeschaltet ist unsere heutige Expertin zum Thema, Dr. Wiebke Sondermann, Leiterin der Psoriasis-Sprechstunde und Oberärztin an der Klinik für Dermatologie der Universitätsmedizin Essen. Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 und das haben auch schon einige Hörerinnen und Hörer gemacht. Zuerst ist jetzt Frau Reik aus Schweinfurt am Telefon. Hallo Frau Reik.
Ja, guten Morgen.
Hier guten Morgen.
Schweinfurt. Genau. Vielen Dank, dass Sie mich mit reinnehmen.
Ja, Ihre Frage bitte.
Ja, folgendes. Ich habe aktuell seit 2 Jahren eine Entzündung im oberen Sprunggelenk. Ich bin vor 2 Jahren auch 2-mal operiert worden, Peroneus-Vene und eine Arthroskopie wegen der Knochenhaut. Das hat überhaupt nichts gebracht. Dann habe ich ewiges Labyrinth bei Orthopäden und so weiter gehabt. Und nur in einem Nebensatz sagte dann mein Orthopäde, wenn ich nicht weiterkomme, muss ein Rheumatologe dran. Dann nach ein paar Monaten hatte ich eigentlich einen Termin und konnte dann zum Rheumatologen, der mich in 2 Sätzen nur fragte, ob ich mal Psoriasis gehabt hätte. Und das war vor 35 Jahren, ganz kurz. Jetzt behandelt er mich schon seit fast einem Jahr, inzwischen mit dem 3. Medikament mit Talz. MTX habe ich nicht vertragen und Erelzi hat auch nichts gebracht. Ja, das so in Kurzform, so mit meinem Irrwegen. Mhm. Meine Frage ist jetzt erstens, warum kommen Orthopäden nicht viel früher da drauf? Also selbst Physiotherapeuten kannten das Krankheitsbild nicht. Und ja, zweitens, ist es wahrscheinlich, dass es bei mir eine PSA ist? Macht es Sinn, diese teuren Medikamente weiterzunehmen?
Vielen Dank für den Anruf, Frau Reik. Ich gebe die Fragen weiter an unsere Expertin Frau Sondermann in Essen.
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ja, das tut mir ja leid, dass Sie da so ein Labyrinth oder eine Odyssee dahinter sich hatten. Das ist leider für die Psoriasis-Arthritis gar nicht so untypisch, dass es oftmals wirklich sehr, sehr lange dauert, bis da auch die Diagnose gestellt wird. Also im Durchschnitt weiß man aus Studien, dass da tatsächlich 5 Jahre vergehen zwischen den ersten Symptomen und bis dann die Diagnose wirklich sichergestellt wurde. Ja, warum die Orthopäden da manchmal vielleicht nicht öfter drauf kommen, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube schon aber, dass es da auch viele gibt, die dann doch auch den Überblick haben und dann auch erkennen, so, das ist jetzt nicht mehr meine Baustelle, ich muss die Patienten dann doch mal weiterleiten an den Rheumatologen, weil das ist nämlich dann wirklich auch der Fachmann, der dann letztlich dort die richtige Diagnostik dann in die Wege leiten kann und dann auch die Diagnose stellen kann. Aber gerade in solchen Fällen wie bei Ihnen, wo die Schuppenflechte halt mal irgendwann da war und jetzt nicht mehr so richtig präsent ist, da ist es natürlich deutlich schwieriger, als wenn jetzt jemand von oben bis unten dann an der Haut betroffen ist und dann noch Gelenkbeschwerden hinzukommen. Dann die zweite Frage, ja, macht das Sinn mit den teuren Medikamenten? Also wenn die Diagnose wirklich sichergestellt ist, dann sind die Biologika unter anderem auch das Talz, also das Ixekizumab, was sie da nehmen, dann schon wirklich auch die Medikamente der Wahl, die da auch eine sehr, sehr hohe Effektivität haben. Es kann allerdings oft ein bisschen dauern, bis dann die volle Wirkung auch erreicht ist. Also man geht bei den Gelenken davon aus, dass die Biologika-Therapien da teilweise bis zu 6 Monate brauchen, bis sie dann richtig durchschlagend an auch wirken. An der Haut geht das deutlich schneller.
Mhm. Vielen Dank nochmal für den Anruf an Frau Reik. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Jetzt haben wir noch etwa eine Minute bis zur nächsten Nachrichtenpause. Da würde ich gerne eine Frage aufgreifen, die uns mehrfach erreicht hat. Und zwar, welchen Einfluss kann die Ernährung auf Psoriasis, auf Schuppenflechte haben?
Die Ernährung kann auf jeden Fall einen Einfluss haben. Also man weiß, dass wenn man sich sehr ungesund ernährt, also mit sehr vielen Fetten und so weiter, und wenn man dann auch eine Gewichtszunahme hat, dass es dann zu einer Verschlechterung auch des Hautbefundes kommen kann, weil einfach die Fettzellen dann auch stoffwechselaktiv sind und bestimmte Botenstoffe dann ausschütten, die dann das Entzündungsgeschehen der Psoriasis dann wieder anfeuern können. Aber es gibt so in dem Sinne jetzt keine spezielle Psoriasis-Diät. Also man sollte sich den entsprechenden Empfehlungen nach ernähren, möglichst mit einer mediterranen Diät, und sollte halt vor allen Dingen vermeiden, dass es zur Entstehung von Übergewicht kommt. Aber es gibt jetzt so keine Lebensmittel, die verboten wären, wenn man unter Schuppenflechte leidet.
Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Psoriasis oder Schuppenflechte, mehr als eine Erkrankung der Haut. Als Expertin ist Dr. Wiebke Sondermann zugeschaltet. Sie leitet die Psoriasis-Sprechstunde und ist Oberärztin an der Klinik für Dermatologie der Universitätsmedizin in Essen. Und es haben bereits weitere Hörerinnen angerufen. Die erste ist Frau Brinkmann aus Rheinland-Pfalz. Guten Morgen, Frau Brinkmann.
Guten Morgen in die Runde.
Ihre Frage bitte.
Meine Frage geht eher dahin, wie es sein kann. Also ich schilder mal kurz meinen Fall. Und zwar, ich habe Psoriasis vulgaris, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Und jetzt, 10 Jahre später, mit 24, bin ich eigentlich eher zufällig, und zwar durch einen anderen Betroffenen, der mich im Alltag darauf hingewiesen hat, auf diese Biologics gestoßen, und innerhalb von einer Woche waren meine Symptome weg. Mhm. Also laut des PASI-Scores war ich relativ schwer betroffen, und seit dieser systemischen Behandlung sind die eben weg. Und was mich halt interessiert ist, wie kann es sein, dass es gibt ja auch einen großen Notstand, würde ich sagen, jetzt bei den DermatologInnen, also dass man da einen Zugang findet. Und meine Frage ist, wie kann das sein, dass eben bei diesen niedergelassenen DermatologInnen nicht darauf hingewiesen wird, dass es diese Biologics gibt? Also ich weiß, dass die Behandlung relativ teuer ist, und ich bin dann eben zufällig durch diesen Mann hingewiesen worden, dass es in einer Uniklinik diese systemische Therapie gegen Schuppenflechte gibt.
Vielen Dank für Ihren Anruf und die Frage, Frau Brinkmann. Gebe ich weiter an Frau Sondermann. Also die Frage nach den Biologika. Wo wird man darüber aufgeklärt? Worüber erhält man die am besten? Gibt es da eventuell auch noch Versorgungsprobleme?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, die da jetzt gestellt wurde, die auch sehr wichtig ist. Es ist tatsächlich so, dass der Zugang zu Biologika in Deutschland teilweise nicht ganz so einfach ist, obwohl hier wirklich ja auch Zulassungen bestehen und auch die Leitlinie den Einsatz der Biologika in bestimmten Fällen dann auch ermöglicht. Es ist tatsächlich ein Kostenproblem, vor allen Dingen im niedergelassenen Bereich. Viele Dermatologinnen und Dermatologen haben hier Angst, dass es eventuell dann zu Regressforderungen kommen könnte. Was ich den Patientinnen und Patienten empfehlen würde, ist, zum einen beim Hautarzt vor Ort einfach nachzufragen, ob dort diese Therapien durchgeführt werden. Und was man auch noch tun kann, ist, es gibt eine Seite vom PSONET, also vom Psoriasis-Netz Deutschland, die heißt psonet.de. Und hier kann man auch für seine Region nach Ärzten suchen, die auch spezialisiert sind auf die Behandlung von Psoriasis und die dann auch diese Biologika-Therapien durchführen. Eine weitere Alternative ist immer, dass man sich zum Beispiel auch in den Ambulanzen dann von Universitätshautkliniken vorstellen kann. Hier werden auf jeden Fall alle modernen Therapien dann angeboten.
Ich würde noch eine weitere Frage anschließen, die sich aus dem Anruf von Frau Brinkmann ergibt. Sie hat einen sogenannten, wenn ich es mir richtig notiert habe, PASI-Score erwähnt. Den haben wir in der Sendung noch nicht besprochen. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist der sogenannte Psoriasis Area and Severity Index. Das ist letztlich ein Score, der eine Kombination darstellt aus der prozentualen Betroffenheit der Haut und dem Schweregrad der Hautveränderung. Also hier guckt man sich die Rötung, Schuppung und so die Dicke der Haut auf einer Skala von 0 bis 4 an, bewertet das und bringt das dann in Korrelation mit der prozentualen Betroffenheit von verschiedenen Körperregionen. Und hier können sich eben Werte zwischen 0 bis maximal 72 ergeben. Und ab einem Wert von größer 10 spricht man von einer mittelschweren beschweren Psoriasis. Und das korreliert so in etwa eben mit einer Betroffenheit der Körperoberfläche von 10%. Und das ist auch eine ganz wichtige Regel für den Einsatz von Systemtherapien. Hier, das nennt man Rule of 10. Also das bedeutet, dass wenn eben die betroffene Körperoberfläche über 10% ist, dann dieser PASI-Score über 10 ist und auch die Lebensqualität der Patienten stark eingeschränkt ist. Das sieht man an so einem speziellen Lebensqualitätsfragebogen, dem DLQI. Dann ist eine Therapie von innen mit entweder konventionellen Systemtherapeutika oder aber auch mit Biologika indiziert.
Dann bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Diagnostik. Das haben wir auch im ersten Drittel der Sendung etwas ausgelassen. Ist die Diagnose bei Schuppenflechte meistens recht einfach und eindeutig oder kann es da auch zu Verwechslungen kommen beispielsweise oder dazu, dass es eben lange dauert, bis es tatsächlich richtig diagnostiziert wird?
Also die Diagnosestellung der Psoriasis an der Haut ist auf jeden Fall deutlich einfacher als die Diagnosestellung der Psoriasis-Arthritis, weil wir ja zum Glück auch als Dermatologen dann unsere Augen benutzen können und der Befund einer Psoriasis oftmals wirklich sehr, sehr klassisch auch daherkommt. Das heißt, hier haben wir eigentlich selten Probleme, die Diagnose zu stellen. Manchmal kann es zu Schwierigkeiten kommen, gerade bei so Sonderformen, wie zum Beispiel dieser Psoriasis gutata, wo diese ganz kleinen Flecken vorhanden sind, oder eben bei der Psoriasis inversa, wo die Körperfalten betroffen sind. Hier kann man das zum Beispiel am Anfang auch mal mit einer Pilzinfektion verwechseln. In unklaren Fällen nehmen wir eine Hautprobe und gucken uns dann den Befund unter dem Mikroskop an. Und dann haben wir in der Regel da keine Schwierigkeiten, die Diagnose zu stellen. Also meistens reicht eigentlich der geschulte Blick des Hautarztes.
Noch einmal vielen Dank an Frau Brinkmann für den Anruf. Dann passt an der Stelle eine Mail, die wir bekommen haben. Da schreibt ein Hörer, unsere Tochter, 9 Jahre alt, leidet unter stark ausgeprägter Neurodermitis und wird seit diesem Jahr mit Dupixent behandelt. Seit der Behandlung ist der Hautausschlag stark zurückgegangen. Jedoch leidet sie nun unter roten Flecken im Gesicht und Hals. Es sieht nach Schuppenflechte aus. Uns wurden Cremes auf Olivenölbasis mit Eucerin verschrieben und es bessert sich nicht. Was können wir noch machen? In dem Zusammenhang hat uns auch mehrfach die Frage erreicht, gibt es eine klare Trennung oder gibt es einen Zusammenhang zwischen Neurodermitis und Schuppenflechte?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Also meistens kommen Neurodermitis und Schuppenflechte nicht gleichzeitig vor, weil das eigentlich immunologisch sehr unterschiedliche Krankheitsbilder sind, die eigentlich eher so jeweils am Ende des jeweiligen Spektrums angesiedelt sind, was einfach die Ausprägung von bestimmten entzündlichen Botenstoffen dann in der Haut betrifft. Um nochmal auch zu dem Mädchen mit der Neurodermitis dann zurückzukommen. Das Dupixent ist auch ein sogenanntes Biologikum, das aber ganz gezielt bestimmte Botenstoffe blockiert, die eben bei der Neurodermitis eine große Rolle spielen. Also das ist nochmal was ganz anderes, was da blockiert wird, als wir das bei der Psoriasis dann tun. Und gerade mit diesen roten Flecken im Gesicht, das ist eine Nebenwirkung von dem Dupixent, die noch nicht so genau erforscht ist, wo man weiß, das kann vorkommen, dass es da dann eben zu so bestimmten flächigen Rötungen kommt, die sich dann auch teilweise so ins Dekolleté und den Nacken ziehen. Man weiß es leider noch nicht so ganz genau, auf welcher Ursache das basiert. Und man kann eben hier dann mit verschiedenen äußerlichen antientzündlichen Wirkstoffen vorgehen. Und wenn das alles nichts bringt und das zu ausgeprägt ist, dann müsste man halt sonst zur Not die Therapie auch absetzen.
Das heißt aber nicht, dass es sich dabei automatisch um Schuppenflechte handelt.
Nee, genau. Also da würden wir nicht von ausgehen, dass das Schuppenflechte ist, sondern das ist schon etwas, was auch dann mit der Neurodermitis zu tun hat, was dann einfach eine spezielle Nebenwirkung bei Patienten mit Neurodermitis infolge der Dupixent-Therapie ist. Aber das hat so jetzt nichts mit Schuppenflechte zu tun.
Am Telefon ist eine weitere Hörerin, Frau Dreher aus Berlin. Guten Morgen, Frau Dreher.
Ja, guten Morgen. Ich hatte auch die Frage nach Biologika. Das haben Sie schon ganz gut beantwortet. Ich wollte noch mal beitragen, die Cortisontherapie für Schuppenflechte hatte ich mal. Als ich sehr befallen war und sehr viel Stress hatte, hat die Hautärztin mir das verschrieben. Und dann hatte ich irgendwann gehört, das hat Nebenwirkungen, und habe es ganz plötzlich abgesetzt, woraufhin dann meine Schuppenflechte regelrecht explodiert ist. Also ich war total krank geworden, Schmerzen am ganzen Körper, und es stellte sich dann raus, dass es diese seltene Form von Psoriasis post,
die Pustelbildung.
Mit den Bläschenbildungen hatte. Und ich war zum Glück in der Universitätshautklinik, und so dass ein Oberarzt das nach mehreren Tagen und vielen großen Schmerzen erkannt hat. Da hatte sich dann noch ein Herpes draufgesetzt, also mir ging es wirklich schlecht. Aber die Behandlung erfolgte dann mit Neotigason, war erfolgreich, aber auch das hat ja Nebenwirkungen. Und Ich bin also 77 Jahre alt und habe seit dem 13. Lebensjahr viele, viele Therapien und auch Kuren hinter mir. Und ein Aufenthalt an der See hat mir immer am besten geholfen bei Kuren. Und ich wollte noch darauf hinweisen, dass ich im Augenblick keine Symptome habe, weil ich wieder mit Cortison behandelt werde. Diesmal aber an der Virus Lungenentzündung von Corona. Also ich bin leider positiv getestet worden und habe dann diese Lungenentzündung entwickelt. Und der Lungenarzt hat dann auch über die Röntgenaufnahmen erkannt, dass es die Virusinfektion an der Lunge ist. Die wird mit Cortison behandelt. Und dadurch ist natürlich auch meine Schuppenflechte weggegangen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt, wenn das die Lungenentzündung abgeklungen ist, das Cortison abgesetzt wird, meine Schuppenflechte wieder explodiert, in Anführungsstrichen. Das muss man einfach abwarten.
Frau Dreher, vielen Dank für diesen komplexen Erfahrungsbericht. Frau Sondermann, wie schätzen Sie es ein, wenn wir erstmal auf den Aspekt Cortisontherapie und Psoriasis schauen?
Ja, also man muss da auf jeden Fall unterscheiden zwischen Cortison, was in innerlicher Form eingenommen wird, also als Tabletten, und auch Cortison, was halt äußerlich angewendet wird. Cortison äußerlich ist in der Regel bei der Psoriasis kein Problem. Wenn man das dann langsam ausschleicht, dann ist das durchaus eine Therapiemöglichkeit, die man nutzen kann. Cortison-Tabletten sind dann schon problematischer, weil man da eben weiß, dass das, selbst wenn man das Cortison langsam ausschleicht, es häufig dann wirklich zu so einem Rebound kommen kann, wie auch die Hörerin es jetzt gerade berichtet hat. Und jetzt haben wir ja nochmal wirklich den speziellen Fall, dass es anscheinend bei ihr jetzt auch so eine pustulöse Form der Psoriasis war. Und da wollte ich nur auch einmal nochmal den Tipp geben für die wenigen Betroffenen, die es in Deutschland gibt, die aber dann ja häufig auch wirklich da, wie unsere Hörerin auch, da sehr schwer drunter leiden können, dass es hier bald ein neues Medikament geben wird. Das nennt sich Spesolimab. Das greift nochmal in diesen ganz speziellen Entzündungsweg dieser pustulösen Psoriasis ein. Und wir haben hier mittlerweile auch in Deutschland schon ein sogenanntes Compassionate-Use-Programm. Das heißt, auch Patienten, die jetzt einen akuten Schub einer sogenannten generalisierten pustulösen Psoriasis haben, die können sich an universitäre Zentren wenden und können auch dieses bisher noch nicht zugelassene Medikament dann über dieses Notfallprogramm quasi schon erhalten. Und wahrscheinlich erfolgt dann hier im nächsten Jahr dann auch die Zulassung. Also das wäre auch nochmal für Sie jetzt hier gerade in der Leitung vielleicht noch eine Möglichkeit, falls es doch zu so einem richtigen Schub Ihrer pustulösen Psoriasis jetzt nach dem Ausschleichen des Cortisons kommen sollte, dass Sie sich da möglichst an Ihre nächstgelegene Uniklinik wenden und schauen, ob da vielleicht dann auch dieses neue Medikament dann eingesetzt werden kann.
Wenn wir noch kurz bei den Auslösern oder Triggern bleiben. Frau Dreher hat ja davon gesprochen, dass die Psoriasis durch Stress aufblüht. Ein Hörer hat uns per Mail geschrieben, dass bei ihm Ähnliches passiert, wenn er duscht, also dass durch den Kontakt mit Wasser im Prinzip die Schuppenflechte wieder stark zunimmt. Ist das auch ein häufiger Trigger oder ein bekannter Trigger, und wie lässt sich damit im Alltag umgehen?
Ja, also mit dem Wasserkontakt, das ist jetzt bei der Psoriasis nicht ganz so typisch. Das kennen wir eher bei den Patienten mit Neurodermitis, dass es dadurch eben durch eine Schädigung der Hautbarriere, vor allen Dingen, wenn man da nicht genug rückgefettet hat, zu einer Verschlechterung des Hautbefundes kommen kann. Bei der Schuppenflechte ist auch typisch, dass vor allen Dingen so mechanische Belastung, also vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel reibende Kleidung getragen hat oder wenn man viel auf den Knien oder so gearbeitet hat, dass es dann durch diese mechanische Reizung halt auch zu einer Verschlechterung der Psoriasis kommen kann. Das bezeichnet man als Köbner-Phänomen. Und das kann zum Beispiel auch passieren, wenn man sich Tattoos stechen lässt, was dann leider sehr unschön aussehen kann, wenn sich dann in den Tattoos eben so richtige Psoriasis-Plaques dann bilden.
Jetzt verbleiben uns noch ein paar Minuten bis zu den Nachrichten. Wir haben ein Thema im ersten Drittel, haben Sie das kurz angesprochen, das haben wir noch nicht genauer aufgegriffen. Mandelentzündung bzw. Mandelentfernung und Schuppenflechte. Welche Zusammenhänge sind da bekannt?
Also man weiß, dass Streptokokkeninfekte die Psoriasis triggern können. Wahrscheinlich funktioniert das so, dass das Immunsystem, während es die Streptokokken abwehrt, gleichzeitig dann auch bestimmte Entzündungsprozesse halt im Körper auslöst, die dann eben zur Schuppenflechte führen können. Und dabei entsteht vor allen Dingen diese bereits angesprochene kleinfleckige Form der Schuppenflechte, diese Psoriasis guttata. Und hiervon sind vor allen Dingen Kinder und Jugendliche betroffen. Und diese Psoriasis guttata ist dann häufig auch so die Erstmanifestation der Schuppenflechte, die dann eben auch im weiteren Verlauf in so eine Psoriasis vulgaris dann übergehen kann. Man kann bestimmte Werte im Blut bestimmen, die dann auch nachweisen können, dass zum Beispiel auch ein Kontakt mit Streptokokken stattgefunden hat. Das machen wir auch regelmäßig dann in der Sprechstunde, wenn wir Betroffene sehen, die dann eben auch diese Psoriasis guttata haben und die vielleicht auch berichten, ja, ich habe das Gefühl, ich hatte da vielleicht auch so eine Rachenentzündung oder auch eine Mandelentzündung. Und es ist dann auch tatsächlich so, dass wir auch im Zusammenhang mit den HNO-Ärzten teilweise dann auch bei Kindern die Empfehlung aussprechen, dass man die Mandeln entfernen sollte, um einfach dann auch die Schubfrequenz der Psoriasis durch eben wiederkehrende Mandelentzündungen dann zu reduzieren. Und das klappt in der Regel dann auch wirklich ganz gut, dass die Kinder dann da auch längerfristig Ruhe haben.
Das war die Sprechstunde für heute mit dem Schwerpunktthema Psoriasis oder Schuppenflechte, mehr als eine Erkrankung der Haut. Vielen Dank an unsere heutige Expertin, Privatdozentin Dr. Wiebke Sondermann, Leiterin der Psoriasis-Sprechstunde an der Universitätsmedizin in Essen. Vielen Dank, Frau Sondermann, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne.